Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Der zweite Teil des aktuellen Handball-Bundesliga-Spieltags kurz vor der WM-Pause, der hatte es nochmal richtig in sich. Die Frage wurde gestellt, wer bleibt vor der WM-Pause obendran an den ungeschlagenen Flensburger? Und diese Frage, die können wir gleich beantworten hier bei Anwurf, dem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir blicken mich zurück auf den gestrigen Tag. Mein Name ist Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof, unser Experte, ist natürlich auch mit von der Partie. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Naja, und außerdem Spitzenspiel haben wir auch noch über eine Vollsperrung zu sprechen und eine ziemlich furiose Aufholjagd. Das alles also gleich hier in der Sendung. Starten wir aber zunächst mit dem Spitzenspiel zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen. Am Ende setzten sich die Kieler durch mit 31-28, gewannen sie, bleiben damit also dran an den Flensburgern in der Tabelle. Die Rhein-Neckar-Löwen müssen etwas abreißen lassen und das nach einem Spiel, in dem beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe agierten, beide Mannschaften aber auch ein paar Fehler sich leisteten. Und den Ausschlag für den Sieg der Kieler gab am Ende der Torhüter Niklas Landin?
Würde ich schon sagen. Niklas Landin war der bessere Torhüter in dem Spiel. Mit 14 Paaren, gut von 33%, war ein wichtiger Rückhalt. Die Löwen hingegen, sie hatten sowohl Palika drin, der nur zwei Bälle halten konnte, gut von 13%. An Mikkel Appelgren, der dann reinkam, war besser im Spiel. 9 Paaren, gut von 35%. Allgemein war es so, dass in den ersten 15, 20 Minuten kaum Bälle gehalten wurden von beiden Torhütern. Nicht da fielen wirklich die Tore. Ja, im Wechsel, im munteren Wechsel, und die Löwen waren auch da besser, konnten mit 12-9 in 21 Minuten in Führung gehen, aber dann kam der THW dann gut ins Spiel rein, hat dann einige Ballgewinne in der Abwehr feiern können, und hat dann am Ende mit einem 4-0 auf den 13-12 die Führung übernehmen können, und diese Führung haben sie dann konsequent verteidigt bis zum Ende, haben das sehr, sehr gut gespielt, zwar gab es dann noch einen Ausgleich, dann zwischenzeitlich zum 18-18 zum Beispiel, aber dann gerade dann als 20-18 so davon ging, waren sie in einem richtigen Weg, hatten einen sehr guten Spieler in Harald Reinkind, der gegen seine Ex-Teamkollegen einen sehr, sehr starken Tag hatte, 7 Tore bei 10 Versuchen, ein wichtiger Faktor gewesen auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen. Gudjon Walle Sigurdsson, ein sehr guter Spieler, 9 Tore bei 14 Versuchen, eine gute Quote gewesen, auch Andy Schmid hat mal wieder ein starkes Spiel gehabt, haben wir von ihnen in dieser Saison noch nicht so häufig gesehen, 7 Tore bei 12 Versuchen, das ist eher das, was wir gesehen haben, gerade diese Tore, die er erzielt, unerwartet, mit dem wirklich abgeknickt, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber am Ende waren der THW Kiel einfach besser, hatten den besseren Torhüter, die Abwehr stand stabiler, hatten dann 26-23 den 3-Tore-Vorsprung, haben den auch verteidigen können, aber dann 3 Minuten vor Schluss war dann nochmal die Löwen dran auf einen Treffer beim 28-27, aber er ist ruhig geblieben, hat seine Situation gesucht, sehr, sehr nervenstark dort gewesen. Auch Niklas Ekberg, der dann vom 7-Meter-Strich sehr ruhig gewesen ist, hat dann auch den Treffer dort verwandeln können. Und somit haben am Ende die Kieler das Spiel gewonnen, weil sie die bessere Mannschaft gewesen sind. Gerade in der zweiten Halbzeit haben sie sich entscheidend absetzen können und einfach ein paar Fehler weniger gemacht als die Löwen, die jetzt mit 7 Minuspunkten schon wirklich ganz, ganz schwer haben, den Titel zu holen. Aber wir haben es in der letzten Saison auch gesehen, es ist noch einiges möglich in der Rückrunde.
Aber Kiel natürlich in der besseren Position, 34-4 Punkte, Platz 2, die Löwen 31-7 Punkte. Und für die Kieler muss man auch sagen, die Erfolgsserie, die geht da auch einfach weiter. Nach etwas mäßigem Saisonstart jetzt schon die 19. Pflichtspielsieg in Folge gefeiert. Also das sind schon Zahlen, da kann man auch als einzige Mannschaft am ehesten noch mit den Flensburgern mithalten. Gut, die stehen nach über 20 Siegen, saisonübergreifend 27 Siegen in Folge natürlich ganz klar oben in der Tabelle. Wir gucken auf weitere Spiele und auch auf das, was die weiteren Verfolger noch machen. Auch wenn die Magdeburger natürlich weiter zurück sind, sie haben sich an diesem Spieltag dann auch am Ende siegreich verabschieden können. Aus Leipzig, dort waren sie zu Gast und gewinnen letztlich mit 25-24, lagen zwischendrin, aber schon mal 5 Tore hinter. Sebastian, wie haben sie es denn geschafft, das wieder aufzuholen und was haben die Leipziger vor allen Dingen so gut gemacht, dass sie den Magdeburgern zunächst so gut Paroli bieten konnten, denn die erste Hälfte, die ging ja klar an Leipzig.
Genau, die ging klar an Leipzig, weil sie dort einfach besser im Spiel drin gesinnt sind. Die Abwehr stand stabiler. Sie haben Magdeburg nur 11 Tore erlaubt. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das ist mit Sicherheit einer der schwächeren ersten Halbzeiten gewesen, die Magdeburg diese Saison gespielt hat. Lag einfach daran, dass Leipzig das Spiel langsam gemacht hat, sodass dann Magdeburg nicht ins Tempospiel kommen konnte, weil das machen sie wirklich hier sehr, sehr stark in die Saison über. Das haben sie sehr, sehr gut unterbinden können, waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, auch wenn es bis zum 9-8 noch nicht auf der Anzeigetafel zu vernehmen war, dass eigentlich Leipzig hier die bessere Mannschaft gewesen ist. konnten es dann bis zur Halbzeit so ein bisschen ausbauen aufs 13-12, auch wenn sie zwischenzeitlich sogar mit 4 Toren weg waren beim 13-9. Und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie nochmal richtig stark gespielt, waren dann beim 18-13 weg und haben dann ein paar kleine Fehler zu viel gemacht. Als dann 19-15 stand, haben sie dann dort über eine Phase von 5 Minuten lang kein einziges Tor erzielen können. Und Magdeburg selbst hat dort mit 5 Treffern überzeugen können, hatte dort ein bisschen die zweite Reihe drin, unter anderem mit Juan Mati de la Penna, der dort wichtige Treffer erzielen konnte, wirklich sehr, sehr gut mit dabei gewesen. Und deswegen konnten sie dann rankommen. Auch Janik Green war sehr, sehr gut mit dabei, hat einige wichtige Bälle gehalten. Am Ende 10 Paraden, eine Quote von 30%. René Wilhelmsen auf der Gegenseite 9 Paraden, eine Quote von 27%. Also da waren die Torhüter eigentlich auf einem Niveau und am Ende war es dann wirklich sehr, sehr knapp. Es ging ja mit Unentschieden in den letzten Minuten rein und dann 3 Sekunden vor Schluss gibt es den Freiwurf. Michael Damgaard nimmt sich den Wurf und trifft ins Tor von Leipzig und das war dann für die Magdeburger der Sieg, der sehr hart erkämpft war, der wirklich dann auch wirklich gefightet wurde, aber sie haben einfach in der entscheidenden Phase dann die Fehler zu wenig, weniger gemacht als Leipzig, die sich dann gerade bei diesem 19-15 haben zu sehr abkochen lassen, zu sehr Fehler gemacht haben und das war eigentlich aufgrund des Spielverlaufs etwas überraschend, aber merkt man auch einfach, dass auch Leipzig noch nicht so stabil ist aufgrund der Saisonphase. Bisher fehlt da noch ein bisschen das Selbstvertrauen, was bei Magdeburg vorhanden ist und man hat es im Ende gesehen, das war wirklich sehr, sehr überzeugend, was sie gespielt haben.
Was bei Magdeburg vor allen Dingen, muss man sagen, wieder vorhanden ist, denn die hatten ja auch eine kleine Leistungsstelle mitten drin in dieser Saison. Jetzt stehen sie auf Platz 4, 28-10 Punkte. Und bei Leipzig, da muss das Selbstvertrauen, Sebastian, aber bald mal kommen, denn 10-28 Punkte, Platz 15, das ist immer noch ziemlich, ja, mittendrin im Abstiegskampf.
Ja, das ist immer noch mittendrin im Abstiegskampf. Es läuft wirklich momentan nicht für sie. Philipp Weber hatte gestern einen guten Tag mit 9 Toren bei 11 Versuchen. Das ist wirklich sehr, sehr gut für ihn gewesen. Aber trotzdem, mit Platz 15 und nur 4 Punkten Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben sie sich mit Sicherheit dieses erste Halbjahr in 2018 anders vorgestellt. Da wollten sie näher eigentlich an die Top-Mannschaften ranrücken, haben es aber bisher überhaupt nicht zeigen können. Sind einfach zu große Leistungsschwankungen mit dabei. Gerade auswärts sind sie wirklich ja sehr, sehr schwach, holen dort fast keine Punkte. Das ist einfach zu wenig, wenn man auswärts nicht die Punkte holt. Da hat man sogar die wenigsten Punkte geholt und nicht ein einziges Mal auswärts gewonnen. Das hat selbst Gummersbach schon geschafft und auch die Eulen haben dort einen Punkt mehr erholen können als die Leipziger. Also da müssten sie dann arbeiten. Das ist ein Riesenthema für André Haar, was er in der Winterpause angehen muss, was er mit seinem Mann besprechen muss, weil zu Hause sieht das gut aus, auch wenn sie dort noch nicht die ganz großen Siege geholt haben, aber da spielen sie regelmäßig besser als auswärts und deswegen gilt es jetzt für Leipzig darum, auch auswärts zu zeigen, dass sie eine Top-Mannschaft sind, dass sie Qualität haben, weil man muss sich doch mal erinnern, diese Mannschaft hat eigentlich kaum Veränderungen gehabt im Vergleich zur Vorsaison und in der Vorsaison haben sie lange oben mit dabei gewesen, also von daher, da muss einiges passieren, da muss Selbstvertrauen auch dringend gewonnen werden, weil die Qualität ist vorhanden und ja, das ist einfach das Wichtigste. Sie können ein bisschen davon Glück reden, dass es momentan noch ein, zwei Mannschaften gibt, die schlechter sind als sie, wie zum Beispiel die Eulen und auch Bietigheim etwas schwächer doch schon, auch einfach aufgrund des Budgets, was sie vorhanden haben, deswegen sollten die Leipziger eigentlich nicht absteigen, aber man weiß nie, wie diese Rückrunde aussehen wird. Wir haben es gesehen, die Eulen haben es letztes Jahr auch wirklich sehr, sehr gut gemacht in der Rückrunde, deswegen Leipzig muss sich strecken, muss dringend wieder Selbstvertrauen gewinnen und dann sollten sie es eigentlich da unten rausschaffen.
Nach diesem Selbstvertrauen können sie dann ja erstmal suchen. Jetzt ist ja erstmal WM-Pause. Im Februar geht es ja dann mit der HBL erst weiter, aber bei uns geht es heute noch weiter, denn ein Spiel wurde gestern ja noch ausgetragen, das dann auch als letztes der Bundesligaspiele vor der WM-Pause dann abgepfiffen wurde, weil es mit 45-minütiger Verspätung erst beginnen konnte. Das Derby nämlich zwischen den beiden Hessen-Teams, Melsungen und Wetzlar, die trafen in Kassel aufeinander und die Wetzlarer, die kamen 45 Minuten zu spät, weil sie nämlich auf der A7 in eine Vollsperrung gerieten und deshalb stand auch lange auf der Kippe, ob das Spiel überhaupt ausgetragen werden konnte. Es wurde am Ende ausgetragen und die Melsunger, die setzten sich mit 26-24 durch. Was hat den Unterschied gemacht? Haben die Wetzlarer zu lange im Stau gestanden?
Da hatte man eigentlich gedacht und man war wirklich sehr gespannt darauf, wie sie reinkommen, aber sie haben gerade zu Anfang richtig, richtig Tempo gemacht, hatten einen sehr, sehr starken Anfang, muss man sagen, da waren sowohl Forstel Schäfer, Stefan Kavo und Philipp Mikulowski sehr, sehr gut mit dabei gewesen, auch Till Klimke im Tor war wirklich in absoluter Topform, schon relativ früh, sodass sie dann auch ja führen konnten, relativ schnell dann schon und hatten wirklich eine starke Phase dort, bis zu 15 Minuten, dann kam Melsung erst ein bisschen rein, da hat man vielleicht gemerkt, dass dann einfach diese Pausen, die sie hatten, weil sie waren ja schon im Endeffekt aufgewärmt, dann noch vielleicht zu weit weg war für sie, aber dann mit der 17. Minute, mit dem 7-6 Führungstreffer, haben sie sich besser ins Spiel reinfinden können, ging dann auch mit 3 Tore in Führung, sodass dann auch bis zum 13-10 verteidigt werden konnte. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit auch besser gewesen, 15-10 dort weg gewesen, aber Wetzlar kam dann nochmal ran auf 16-15. hatten auch die Chance, nochmal auszugleichen, aber in der Phase waren wieder Melsungen das Ticken besser, haben dann eigentlich wirklich dann auch sehr gut agieren können, haben sich nicht verunsichern lassen, auch davon, dass Kai Wandschneider dann eine offensivere Variante in der Abwehr gespielt hat, aber Melsungen haben das sehr ruhig gespielt, sich kaum Fehler erlaubt, hatten den Lassen Mikkelsen ihren besten Werfer mit 7 Treffern, aber auch Yves Gunkel mit 5 Treffern, war ein wichtiger Faktor auf Seiten von Melsungen. Bei Wetzlar gab es direkt 4 Spieler mit 4 Toren mal 6 Versuchen, Alexander Herrmann, Emil Fred Oefers, Christian Björns und Anton Link jeweils mit 4 Toren, sehr, sehr gut mit dabei gewesen und sehr aufgeteilt gewesen, aber sie haben halt leider nicht diesen entscheidenden finalen Punch setzen können, dass sie dieses Spiel hätten nochmal gewinnen können, hatten, wie gesagt, auch einen guten Torhüter in Till Klimke, 15 Parade gut von 38%, sehr, sehr gut gewesen, aber auch sein Gegenüber, den Boja Simic, 16 Parade gut von 40%, auch einen sehr, sehr starken Tag gehabt, also die Torhüter haben sich dort nichts geschenkt auf beiden Seiten und am Ende hat Wetzlar einfach eine schlechtere Wurfquote mit 46% und das ist dann sehr, sehr schwer, bei so einer Top-Mannschaft wie Melsungen zu gewinnen, die dann mit ihrem zweiten Sieg in Folge sich dann auch feiern konnten. Und das war wirklich sehr gut, können mit einem Sieg in die Pause gehen, auch sehr gut zu sehen, dass Finn Lemke wieder mit dabei gewesen ist. Nachdem er im letzten Spiel nicht dabei gewesen war, hat sich eine Innenbandzerrung geholt, aber es scheint so weit zu laufen, dass er dann auch bei der Nationalmannschaft wieder voll mit dabei sein wird, voll einsatzfähig ist.
Da hoffen wir natürlich drauf, drücken die Daumen dann natürlich auch der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die sich aktuell dann ja auch schon auf die WM dann ab heute vorbereiten wird. In Basinghausen wird sie Trainingslagerquartier beziehen und dann erstmal bis Silvester sich schon mal in Schuss bringen. Dann gibt es eine kurze Pause und dann geht es ja mit den Testländerspielen vor der WM noch zur Sache und dann ist die Mannschaft hoffentlich für die Heim-WM, die WM in Deutschland und Dänemark dann bestens gerüstet und über die berichten wir natürlich in der HBL-freien Zeit, auch hier bei uns auf meinsportpodcast.de, da könnt ihr sicher sein, die Handball-WM, die verfolgen wir für euch und fassen alles Wichtige für euch zusammen. Das war Anwurf für heute, kurz vor Silvester, mit der Zusammenfassung des letzten HBL-Spieltags. Malte Asmus und Sebastian Mühlenhof sagen vielen Dank und verweisen euch auf unsere Feeds. Wir hoffen, dass ihr den und die insgesamt auf meinsportpodcast.de eifrig abonniert. Dann seid ihr in Sachen Sport immer rechtzeitig auf dem Laufenden, kriegt alle neuen Podcasts entsprechend schnell in den Podcatcher eurer Wahl.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.